Ja, guten Morgen. Wir haben seit Ende August ein paar Predigen gehört über die Psalmen 6 bis 10. Heute hören wir noch eine über Psalm 11. Es ist wieder ein Psalm von David und ihr dürft es gerne schon mal in euren Bibeln aufschlagen. Die ersten paar Minuten, die werden vielleicht ein bisschen schwierig anzuhören. Ich möchte da in meine Predigtvorbereitung ein bisschen mit reinnehmen. Aber ich bitte euch jetzt schon, dass ihr nicht vorschnell abschaltet. Bleibt mindestens bis nach dem Gebet dabei, bleibt auf Empfang und hört mir weiter zu. Ich lese mir den Psalm 11 aus der Übersetzung Schlachter 2000 vor. Dem Vorsänger von David. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt er denn zu meiner Seele? Flieh wie ein Vogel auf eure Berge. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen. Sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Das ist doch mal wieder ein schöner Psalm. David, der mächtige König in Israel, hat Berater oder Freunde, die irgendwelche Schwierigkeiten sehen und zu ihm sagen, du, David, da ist eine Mörderbande, die es auf dich abgesehen hat. Flieh, schnell, auf die Berge mit dir. Aber David, er weiß, dass er unter Gottes Schutz steht, deshalb antwortet er, Flucht ist keine Option. Seht ihr Kleingläubigen nicht, dass ich bei Gott geborgen bin? Außerdem wird doch wie immer das Böse bestraft und der Gerechte wird gesegnet. Also haue ich David nicht ab. Super. Das ist ja gleich die Anwendung für unseren Alltag. Egal was kommt, keine Flucht, uns passiert nichts, weil wir schließlich zu Gott gehören. Boah, das könnt ihr Amen sagen. Vor etwa 1,5 Monaten habe ich angefangen, diesen Psalm immer wieder zu lesen. Mache, wenn ich über einen Text predigen soll oder was dazu erfahren möchte. Und ich hoffe darauf, dass Gott da zu mir spricht und mir Dinge erklärt. Aber je öfter ich den Psalm gelesen habe und je näher der Tag heute rückte, desto unruhiger bin ich geworden. Ich habe mit dem Text ernste Probleme gehabt. Und ich hoffe, ich kann euch das Dilemma, in dem ich gesteckt bin, erklären. Das erste Problem ist ein einfaches, geschichtliches. Es geht um Davids Geschichte. Man weiß jetzt nicht genau, wann dieser Psalm geschrieben wurde oder zu welchen Ereignissen in Davids Leben er gehört. David ist wohl in irgendeiner Gefahr gesteckt, vielleicht lebensbedrohlich. Und die Versuchung zu fliehen, was ihm ja irgendwer riet, dieser Versuchung widersteht er. Und er führt als Grund seine Zuflucht bei Gott an. Es hört sich sehr unerschütterlich an, aber wenn ich Davids Leben anschaue, dann passt es für mich nicht zusammen. Sicher ist er ein gesegneter, ein mutiger Mann. David war auch ein Kämpfer, aber trotzdem, er ist doch mindestens zweimal geflohen. Einmal als junger Mann vor dem damaligen König Saul. Und später als älterer Mann vor seinem eigenen Sohn, vor Absalom. Und ich frage mich, wie kann dieser David hier behaupten, ich habe Gott, ich fliehe doch nicht. Wie passt das zusammen, wie geht das? Und das zweite Problem, das ich sehe, das ist ein ganz praktisches. Ich selber bin noch nie richtig in Gefahr gesteckt. Ich erlebe große Not nicht, aber Aktuell schreiben wir das Jahr 2 im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und wir haben hier in der Gemeinde auch Geschwister, die aus der Ukraine stammen. Das sind Christen, die sichere Zuflucht bei Gott haben. Und trotzdem sind sie vor der militärischen Auseinandersetzung in ihrem Land geflohen. Wie passt das zusammen mit dem Psalm, den wir hier lesen? Bitte, ich sage nicht, dass die Flucht verkehrt war. Ich kann mir das gar nicht anmaßen. Steckt da ja nicht wirklich drin. Aber ich möchte euch einfach zeigen, welche Schwierigkeiten ich gehabt habe, als ich den Psalm 11 gelesen habe und an David selbst oder an unsere Weltsituation denke. Und mehrere Wochen diesen Psalm lesen, hat nicht wirklich eine Lösung gebracht. Die Unsicherheit ist gestiegen bis letzten Sonntag. Da ist mir noch ein besonders guter Trick eingefallen am Morgen. Letzten Sonntag habe ich hier die Gottesdienstleitung gehabt. Und in unseren Gottesdiensten, so ähnlich wie heute, ist es so, dass vor der Gebetsgemeinschaft manchmal ein Psalm vorgelesen wird. Walter hat das heute auch wieder gemacht. Also habe ich letzte Woche den Psalm 11 vorgelesen. Und habe gehofft, dass in der anschließenden Gebetsgemeinschaft irgendjemand das aufgreift und was Schlaues dazu sagt und mich erleuchtet. War eine verzweifelte Tat, gestehe ich, aber ich weiß auch nicht. Entweder es hat niemand von euch was dazu gesagt oder ich habe nicht gescheit aufgepasst. Jedenfalls war ich danach auch nicht schlauer als vorher. Mir ging es noch schlechter. Der Marian hat danach gesagt, ich wäre immer leiser, wenn ich hier vorne bin beim Reden. Ja, ich bin auch in ein Loch gerutscht. Heute Morgen, also ich habe eine Predigt zusammengebracht, ich habe gestern was aufgeschrieben, wollte ein bisschen Trost haben und bin zu meiner Frau gegangen. Habe mir gedacht, Mensch, Umarmung wäre jetzt super. Und dann war ich bei ihr und habe es angeschaut und sie kennt mich sehr gut und sagt, ich weiß auch nicht, warum du das immer wieder odorst. Und ja, meine Antwort war wie so oft, ja mei, weil es jetzt sonst nicht macht. Aber Gott ist gnädig und bevor wir uns jetzt den Text im Einzelnen anschauen, möchte ich noch beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte für dein Wort danken, auch wenn es manchmal schwer zu verstehen ist oder wir vielleicht ein Brett vor dem Kopf haben. Ich danke dir dafür. Und ja, du weißt auch, was ich jetzt dann sagen werde. Ich möchte dich bitten, dass du sprichst und dass du mir offene Ohren schenkst. Du kennst uns, ja, sprich du zu uns. Amen. Ja, schauen wir uns die Verse nach und nach an. Über den Vers 1 gehe ich schnell drüber, der wird uns ein paar Mal noch unterkommen. Davids Berater oder Freunde, die sehen eine Gefahr oder ein Problem und raten ihm zur Flucht. Er reagiert mit Unverständnis und der Kern des Verses ist sicher sein Ausruf, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Schauen wir uns mal das Problem an, das in den Verse 2 und 3 beschrieben wird. Erstmal Vers 2. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen. Sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Bis letzte Woche hat sich für mich das noch nach einem militärischen Putsch angehört. Das denke ich inzwischen nimmer. Ich glaube nicht, dass es hier um einen möglichen Angriff mit Pfeil und Bogen geht. Es hat zwei Gründe. Zum einen wurden uns die Gottlosen bereits vor 2 Wochen im Psalm 10 vorgestellt. Ich lese mal den Vers 4 aus Psalm 10 vor. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er, also Gott, wird nicht nachforschen. Der Gottlose denkt, es gibt keinen Gott. Ich denke, das ist was man heutzutage auch hört. Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Die Gottlosen in Vers 2 sind also ja, keine fremde militärische Übermacht oder sowas, sondern eher Personen, die man kennt, Personen aus dem eigenen Volk, Menschen, denen man begegnet. Und hier hat sich im Laufe der Zeit nicht wirklich viel geändert. Manchmal wird der Glaube oder an Gott zu glauben als was dargestellt, was die Leute im Mittelalter und noch früher gern getan haben, weil sie halt unaufgeklärt waren und ein bisschen rückständig im Vergleich zu unserer aufgeklärten Gesellschaft. Aber wir sehen, damals gab es auch schon Leute, die einfach nicht an Gott geglaubt haben und gesagt haben, es gibt gar keinen Gott. Das gab es immer und das wird es wahrscheinlich immer geben. Zumindest gibt es heute auch so. Es gibt Menschen, die davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt. Und die meisten lassen einen komplett in Ruhe. Toleranz ist was sehr Wichtiges in unserer Gesellschaft. Du kannst ja glauben, was du magst. Ich weiß, es gibt keinen Gott und Gutes. Andere können mit der Haltung eines gläubigen Menschen, mit seinem Leben, nicht wirklich was anfangen oder stoßen sich sogar drum. Die sind dann nicht unbedingt offen böswillig, aber sie reden auch nichts Positives oder lassen nichts Gutes an einem. Man ist ihnen irgendwie ein Dorn im Auge. Das ist das eine, warum ich denke, dass kein militärischer Putsch ist, sondern eher aus den eigenen Reihen kommt. Und der zweite Grund, da möchte ich Psalm 64 vorlesen, die Verse 3 bis 5a, aber erst nochmal unseren Vers 2. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Und jetzt Psalm 64, Verse 3 bis 5a. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Pfeil und Bogen waren damals sicher eine gefährliche Waffe und die konnten aus der Ferne tödlich sein. Wer damit gut umgehen konnte, war in der Lage, jemanden gezielt aus großer Entfernung zu treffen. Und ich denke, deswegen wird diese Waffe hier als Bild verwendet und im Psalm 64 sozusagen entschlüsselt oder erklärt. Denn gefährlich ist auch jemand, der mit einer scharfen Zunge und mit giftigen Worten angreift. Und wenn es dann noch heimlich passiert, dann kann man sich nicht mehr richtig wehren oder ausweichen. Es ist wie wenn jemand aus dem Verborgenen mit etwas auf einen schießt. Man sieht es nicht mehr, der ist ja irgendwo versteckt. Also Pfeil und Bogen aus Vers 2 dürfen als giftige Worte oder Intrigen verstehen, die David und seine Leute aushalten mussten. Und dabei wurden sie offensichtlich nicht mal selbst konfrontiert, sondern es wurde hintenrum heimlich schlecht über sie geredet. Keine Chance, sich zu wehren. Und das ging wohl sogar so weit, dass sich die Gesellschaft immer weiter von David und seinen Beratern entfernt hat. Sie haben sich abgewendet. Das sehen wir gleich in Vers 3. In den Versen 3 und 4 wird von dem Gerechten gesprochen. Also über Gerechtigkeit und Rechtfertigung möchte ich jetzt nicht reden, aber der Einfachheit halber gehen wir bitte darauf aus, dass damit jemand gemeint ist, der sich zu Gott hält und auf sein Wort hört. Also direkt ist ja niemand gerecht vor Gott. Wir alle haben einen Fehler, aber die Bezeichnung verwendet David heute hier trotzdem. Also der Gerechte, jemand, der sich zu Gott hält und auf sein Wort hört. In Vers 3 fragt nun David, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Wenn also in seinem Fall Verleumdung, üble Nachrede an der Tagesordnung sind, wenn dadurch das Vertrauen im Volk immer weiter schwindet, dann fehlt irgendwann die Grundlage. Das kann einem Staatsmann wie David oder einem ganzen Regierungsstab so ergehen. Das kann aber jedem von uns auch passieren, jedem Einzelnen. Am Arbeitsplatz Erwachsene sind da vielleicht rücksichtsvoller oder in der Schule, da wird wahrscheinlich eher offen gedisst. In der Familie und wenn es ganz blöd läuft, vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Menschen reden einfach gern und nicht immer nur Gutes. Und wer weiß schon, was über einen hintenrum geredet wird. Keine Ahnung, was ihr nachher alles über mich beim Mittagstisch sagt. Das ist ein schwieriger Gedanke. Und es ist ja meist nichts Greifbares für einen selbst. Was tut man, wenn man Probleme sieht, die verborgen sind oder so kompliziert, dass man keine Möglichkeit der Lösung sieht? Wenn einem das Fundament unter den Füßen zu wanken scheint. Man kann schon manchmal ein Stück weit verzweifeln und ja, am liebsten alles hinschmeißen. Ich kenne das sehr, sehr gut. Und Davids Berater, die haben ihm das ergraten. Da waren Feinde, die haben im Verborgenen agiert. Die Gesellschaft war vielleicht korrupt und kaum jemand hat mehr auf ihn gehört. Niemand hört mehr auf dich, David. Gib auf, hau ab. Es wäre der Triumph der Feinde gewesen. Aber David, ja, er gibt selbst die Antwort auf seine Frage in Vers 3, was soll der Gerechte tun? Und die kommt jetzt in den folgenden Versen in verschiedener Form. In Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Es hört sich jetzt erstmal so an, als wäre Gott weit, weit weg. So wie jemand, der weit entfernt ist. Seine Stimme hört man vielleicht nicht einmal mehr. Und der schaut nur aus großer Entfernung zu. Aber so ist er bei Gott nicht. Egal wie weit entfernt er ist, Entfernung ist kein Problem für ihn. Aus Davids Leben können wir eine Geschichte in 1. Samuel, den Vers kennen wir alle, Kapitel 16, Vers 7, bei der Salbung Davids zum König. Da lesen wir, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber, das dürft ihr weitermachen, der Herr aber sieht auf das Herz oder sieht das Herz an. Den Text kennen wir alle. Er sagt uns, für Gottes Entfernung kein Problem. Man kann sie auch vor seinen Blicken nicht verbergen. Er sieht nicht nur alle Menschen, sondern er schaut ihnen auch direkt ins Herz. Und da geht es jetzt nicht darum zu schauen, ob die Herzklappen richtig schließen oder irgend sowas, sondern es geht um die Gesinnung von Menschen. Wenn wir lesen, dass Gott das Herz von uns ansieht, dann heißt es, Gott weiß, wie wir ticken. Er weiß, was in uns steckt und wie wir was meinen. Er kennt uns, er kennt dich und mich durch und durch. Und nicht nur uns, sondern alle Menschen, auch die Gottlosen, von denen hier die Rede ist. Er weiß, was in ihnen vorgeht und ja, wie viel Wahrheit und Aufrichtigkeit in ihren Aussagen steckt. Für mich ist das ein sehr schöner Trost, egal was für eine unvollkommene Sicht auf die Schwierigkeiten wir haben. Gott hat den Durchblick. Egal, was ich sehe, was ich meine, wie derjenige das gemeint hat oder wie ich Aussage interpretiere, es ist egal, Gott weiß Bescheid. Und wenn ich irgendwo Not habe mit dem, was jemand über mich sagt oder zu mir gesagt hat, es ist gut, wenn man es direkt klärt, wenn das aber nicht geht, man kann es immer an Gott abgeben. Also hier ist die erste Antwort auf Davids Frage, was soll der Gerechte tun? Vertrau darauf, dass Gott alles und jeden kennt. Er hat alles geschaffen, ihm entgleitet nichts. Denn Gott weiß Bescheid und wir dürfen ihm alles sagen und ihm anvertrauen. Oder wie David in Vers 1 sagt, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Den Vers 5, den teile ich jetzt auf. Hier mal nur der erste Teil. Der Herr prüft den Gerechten. Das hört sich jetzt schon wieder mal nicht so wirklich positiv an. Wer mag schon gern geprüft werden? Prüfungen sind in der Regel unangenehme, stressige Situationen. Irgendwer stellt schwierige Aufgaben. Es können praktische Aufgaben sein oder theoretische. Man sucht nach einer möglichst guten Lösung. Danach weiß der Prüfer, ob man einer Situation gewachsen ist und man bekommt vielleicht ein entsprechendes Zeugnis oder Urkunde. Aber warum macht Gott das mit dem Gerechten? Will er wissen, ob sie wirklich gerecht sind, ob sie zu ihm gehören? Ja, wohl kaum. Wir haben gerade festgestellt, dass Gott uns durch und durch kennt. Gott selbst braucht Prüfung nicht, nicht für sich selbst. Durch Prüfungen zeigt Gott den Menschen was. Julia hat vorher gesagt, es kann auch manchmal lange dauern und man versteht es auch nicht unbedingt. Aber dem, der geprüft wird, dem zeigt Gott, wo er wirklich steht. Gott zeigt uns vielleicht Grenzen oder einfach einen Mangel in unserem Leben. Wir lernen uns besser kennen und vielleicht werden wir einfach nur auf künftige Aufgaben vorbereitet. Ja, es gibt oft Situationen, wo man fragt, warum? Warum muss es das so blöd laufen? Warum muss ich das und das aushalten? Ja, manchmal kommt die Antwort einfach später, wenn man merkt, ah ja, jetzt kann ich was ich vorher nicht gekonnt habe. Ich bin jetzt auf dies oder jenes vorbereitet. Aber wenn wir gezeigt bekommen, dass eine Veränderung nötig ist, dann ist es manchmal schwierig. Aber auch damit darf man getrost zu ihm kommen. Eine Geschichte aus dem letzten Jahrtausend, als ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist schon eine Weile her. Es war ein lauer Sommerabend am 1. August 1986. Ich war ziemlich schnell, sofort, würde ich sagen, verliebt. Und ich war mir sicher, dass wir zwar zusammengehören. Ich musste aber feststellen, diese Erkenntnis, dass wir zusammengehören, das war eine einseitige. Die Gisela, die hat mich zwar irgendwie gemocht, irgendwie, aber sie konnte mit mir, mit meinem Lebenswandel nicht wirklich was anfangen. Und im Nachhinein verstehe ich das. Ich war jemand, der selten ehrlich war. Ich habe wenig Skrupel gegenüber Lehrer oder Vorgesetzte oder den Staat gehabt. Wenn ich jemanden betrügen konnte zum eigenen Vorteil, habe ich das gemacht. Wenn ich jemanden ärgern konnte, dann habe ich das normalerweise auch gemacht. Einfach nur, um mich selber besser zu fühlen. Das ist sicher ein krankes Verhalten, aber das ja, war halt so. Und ob ich jemals irgendwie einen guten Job bekomme oder mein Leben auf die Reihe kriege oder gar Familie versorgen kann, das war sehr fragwürdig. Gisela dagegen war eher brav gestrickt, sie war aufrichtig. Sie hat Ziele und Pläne gehabt. Denn die Pläne habe ich nicht reinpasst. Und mir war das Problem völlig klar. Ich selber wollte ja nichts mehr als mit ihr durchs Leben gehen. Und ich habe oft versucht, ich weiß nicht, ob ich es ihr gesagt habe, aber ich wollte wegen ihr, nur wegen ihr, wollte ein besserer Mensch werden. Und? Klappt sowas? Was denkt ihr? Keine Chance. Es ging nicht. Es gab mehrere Anläufe, aber am Ende blieb doch bloß Verzweiflung. Ich konnte mich selber nicht verändern. Nicht mehr für meine Traumfrau. Erst später mit ihr und auch durch sie sind Veränderungen in mein Leben gekommen, nach und nach. Aber wir haben beide geduldig sein müssen mit mir. Und bei Gott ist das irgendwie ähnlich. Also ich vergleiche jetzt Gisela nicht mit Gott. Sie kommt zum Beispiel, was die Erreichbarkeit angeht, hinten und vorne dran. Da könnte man manchmal verzweifeln, wenn man sie erreichen möchte. Bei Gott ist das zum Glück ganz anders. Den kann man jederzeit anrufen. Aber trotzdem ist es irgendwie ähnlich. aber halt noch viel einfacher. Und Gott kennt uns nicht nur durch und durch, sondern er kann uns auch verändern. Bleiben wir beim David. Was hat er über sein Herz gesagt oder von Gott erbeten, nachdem er vom Propheten Nathan auf seine Sünde hingewiesen wurde? Also David hat eine Frau genommen, die ihm nicht gehört hat, hat den Mann ermorden lassen und Nathan sagt ihm das. Und worum baut jetzt David Gott? Wir lesen das in Psalm 51, 12. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist. David sah seine Situation, seine große Schuld und er wusste, was er brauchte. Eine riesige Veränderung in seinem Herzen. Ein reines Herz und von Neuem einen festen Geist. Und er wendet sich damit an Gott, er macht ihm jetzt nicht Versprechen, beim nächsten Mal wird alles besser. Oder er nimmt sich fest vor, dass er dies oder jenes nicht mehr tut, sondern er weiß, dass er Veränderung in seinem Wesen braucht. Und dabei kann ihm nur Gott helfen. Gott kann sowas. Er kann unsere Herzen und unsere Gesinnung verändern. Wenn wir in Prüfungen feststellen, irgendwas passt nicht, wir dürfen ihn um Hilfe bitten. Wir dürfen auch in Prüfungen mit David sagen, beim Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Es gibt auch Prüfungen, die sind nicht nur dafür da, den gläubigen Prüfling selbst auf irgendwas hinzuweisen oder ihn vorzubereiten. Manchmal wird mit so einer Prüfung anderen Menschen etwas demonstriert. Im Teenie-Kreis haben wir am Freitag über Paulus und Silas im Gefängnis gesprochen. Du kennst die Geschichte, die zwei wurden vorher ausgepeitscht und dann sicher im Kerker verwahrt. Als sie nachts Gott lobten, wurden sie durch ein Wunder befreit, ihre Fesseln sind aufgesprungen, die Gefängnistüren sind aufgesprungen, sie flohen aber nicht. Nachzulesen ist das in der Apostelgeschichte 16, ab Vers 23. Jetzt diese Peitschenhiebe und die Zeit im Kerker, das war sicher kein Spaß. Ich denke, die haben Angst um ihr Leben gehabt. Und ja, es war eine harte Probe für die beiden. Aber war das wirklich für die beiden? War die Prüfung für sie? Warum haben die zwei das aushalten müssen? Und jetzt Kind aus der Kinderstunde weiß, worum es geht. Für wen war diese Prüfung? Kinderstunden-Standardantwort. Für wen war die Prüfung? Nein. Ah. Entschuldigung. Also, war irgendwie klar, dass die Antwort kommt. Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich jemanden da reingelegt habe. Ich habe mir da so ein Emoji, also diesen da hingemalt. Aber, naja. Nein, es war für einen Kerkermeister. Sie mussten Peitschenhiebe und Kerker aushalten, damit der Kerkermeister sieht, was Glaube bewirkt, sieht, dass Gott existiert. Letztlich wurde er und sein Haus für die Ewigkeit gerettet. Also nicht alles Leid ist auch eine persönliche Prüfung. Wir sehen vielleicht den Sinn nicht immer so deutlich, wie wir es jetzt an der Geschichte mit Paulus und Silas erkannt haben. Aber oft ist eine Prüfung einfach auch nur eine Demonstration oder ein Zeugnis für unsere Mitmenschen. Bei manchen Schwierigkeiten werden wir wahrscheinlich nie verstehen, warum das gewesen ist. Vielleicht im Himmel, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann haben wir da vielleicht eine Antwort bekommen. Gut, die letzten beiden Antworten auf die Frage, was soll der Gerechte tun, sind jetzt etwas kürzer. Ich lese Vers 5 nochmal komplett bis Vers 6. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Frevel ist ein altes Wort und manche Übersetzungen lassen es weg oder ersetzen es mit dem Wort Gewalttat. Es geht also um die Gottlosen, die bewusst gegen Gott und gegen gottesfürchtige Menschen handeln und auch gerne gewalttätig sind. Diese Menschen werden von Gott gestraft. Ich habe keine rechte Vorstellung, wie das konkret aussieht. Schlingen, Schwefel und Glutwind hört sich für mich nach Sodom und Gomorra an. Vielleicht bezieht sich der Text auf den Feuersee, von dem wir eine Offenbarung lesen, in Kapitel 21. Ungläubige Menschen werden dort bestraft. Für mich ist die Vorstellung an so eine Bestrafung von Gott keine schöne. Ich denke nicht gern dran. Und auch wenn man die Grausamkeit, die es in der Welt oft so gibt, das macht mir persönlich zu schaffen. Ich mag mir das alles gar nicht so gern anschauen oder anhören. Mit der Ungerechtigkeit in der Welt kann man sich selbst, glaube ich, auch stark ablenken oder gar lähmen oder ja, niederdrücken. Aber bei all der Ungerechtigkeit, die man sieht, irgendwie habe ich, wenn ich an das künftige Gericht denke, mit den Tätern trotzdem nur Mitleid. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt in Verfolgung leben würde, wenn ich vielleicht meine Familie durch irgendwelche Peiniger verloren hätte, dann würde ich anders empfinden. Ich kann es nicht wirklich sagen, ich stecke ja nicht drin und erlebe das nicht. Und ich hoffe und bete, dass das in Zukunft so bleiben darf. Aber trotzdem, eine überaus harte Strafe fällt mir schwer, das mit einem liebevollen Gott zusammenzubringen. Aber wir lesen dann auch gleich, Gott ist gerecht. Und was ich aus dem Text mitnehmen kann, das ist, dass zumindest ich mich nicht um Bestrafung anderer kümmern muss. Also wenn mir Unrecht geschieht oder wenn ich Unrecht in der Welt sehe, es ist nicht meine Sache, dass ich das korrigiere oder den Bösen bestrafe. Das ist Sache von meinem Herrn. Er weiß alles, er kennt jeden, er schaut in die Herzen der Menschen. Ja, und wie wir gleich lesen werden, er ist gerecht. Wenn mich Unrecht bedrückt, kann ich Gottes sagen. Und auch wenn ich Gottes Gericht und Strafe nicht immer verstehen kann, wir können trotzdem mit David sagen, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. So, letzter Vers, Vers 7. Denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. David weiß, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern auch Gerechtigkeit liebt. Wer gerecht handelt, wer danach strebt, wer sich zu Gott hält, der darf sie bei ihm geliebt wissen. Und wenn wir hier lesen, dass die Aufrichtigen sein Gesicht schauen werden, dann dürfen wir das als Umschreibung für Gottes Gegenwart und seine Segnungen verstehen. Die Aufrichtigen, die werden also in einer engen Verbindung mit Gott leben, von ihm gesegnet werden. Ja, dafür dürfen wir ihm auch danken. Und auch wenn man in Not ist, so bis David und seine Berater hier waren, gilt es trotzdem. Halte dich an Gott und danke ihm. Danke ihm auch dafür, dass du in Schwierigkeiten steckst, weil du ihm vertrauen kannst. Wir können wieder mit David sagen, beim Herrn habe ich Zuflucht gefunden. So, ich fasse diese vier Antworten nochmal zusammen. Wenn es im Leben schwierig wird, was sollst du als Gerechter tun? Erstens, vertraue darauf, dass Gott Bescheid weiß. Zweitens, akzeptiere Prüfungen und schau, was du daraus lernen oder korrigieren kannst. In schweren Zeiten geht es nicht immer nur um dich. Drittens, Gott hat alles in der Hand. Er kümmert sich auch um eventuell notwendige Bestrafungen, aber lass du die Finger davon. Und viertens, Gott liebt Gerechtigkeit. Wer sich zu ihm hält, hat Gemeinschaft von ihm und wird gesegnet. Und für alle vier Punkte gilt, Red mit Gott drüber. Denn beim Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Amen.